ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Keine zusätzlichen Einnahmen, um das Haushaltsloch zu stopfen und die Wirtschaft anzukurbeln. Das war gestern das Ergebnis der Steuerprognose. Heute geht der Streit in der Ampelregierung deshalb weiter. SPD, Grüne und FDP suchen nach Wegen aus der Krise. Doch nicht gemeinsam, sondern jeder für sich. Das zeigt die Diskussion über einen geplanten Industriegipfel.
Hier im Kanzleramt will Olaf Scholz am Dienstag mit Industrie und Gewerkschaften über die wirtschaftliche Situation beraten. Ohne Wirtschaftsminister, ohne Finanzminister. Scholz, aktuell in Indien, beteuert, er wolle dennoch einen gemeinsamen Konsens entwickeln.
Wir müssen wegkommen von den Theaterbühnen. Wir müssen wegkommen davon, dass irgendwas präsentiert und vorgeschlagen wird, was dann gar nicht von allen akzeptiert und angenommen wird.
Damit meint Scholz wohl auch Habecks kürzlich vorgestellte Ideen zur Belebung der Wirtschaft, etwa durch eine Investitionsprämie. Innerhalb der Regierung nicht abgesprochen. Habeck, derzeit auch in Indien, erklärt damit lediglich einen Impuls für die von Scholz geplante Runde im Kanzleramt geben zu wollen.
Da möchte ich als Wirtschaftsminister, als Anwalt der Wirtschaft Vorschläge machen, die weitreichend sind. Es ist mir wohl bewusst gewesen, dass sie über die Verabredung des Koalitionsvertrags hinausgehen.
Ebenfalls nicht im Kanzleramt dabei, der Finanzminister, der gerade in Washington ist. Lindner und die FDP-Fraktion wollen sich dafür ebenfalls am Dienstag mit anderen Vertretern der Wirtschaft im Bundestag treffen.
Was spricht dagegen, wenn eine regierungstragende Fraktion sich mit anderen Teilen der deutschen Wirtschaft trifft? Sie ist frei und autonom in ihren Entscheidungen.
Die Union spricht von absurden Vorgängen.
Eine solche Gipfelkonkurrenz zeigt, dass es überhaupt keine abgestimmten Lösungen und Konzepte mehr gibt. Und die Wirtschaft hat überhaupt keinen Nerv, keine Zeit, sich auf die einzelnen Befindlichkeiten einzustellen.
Die eingeladenen Wirtschaftsvertreter halten sich vor den Treffen mit Äußerungen zurück. Zu gering sind wohl die Erwartungen und zu groß ist die Sorge, im einsetzenden Wahlkampf von einer Seite vereinnahmt zu werden.
Jede Menge Potenzial für die Wirtschaft sieht Bundeskanzler Scholz in einer engeren Zusammenarbeit mit Indien. Der Kanzler ist derzeit mit mehreren Ministerinnen und Ministern zu Regierungskonsultationen in Neu-Delhi. Premier Modi will ausländische Investitionen in sein Land holen. Insgesamt 27 Vereinbarungen schlossen beide Seiten ab, um in Bereichen wie erneuerbare Energien, Forschung und Verteidigung enger zusammenzuarbeiten.
Beide wollen sie mehr Kooperation ihrer Länder. Kanzler Scholz und Indiens Premier Modi setzen auf intensivere Wirtschaftsbeziehungen. Mehr indische Fachkräfte sollen nach Deutschland kommen können. Die Visavergabe soll viel schneller werden. Künftig soll die Zahl der Visa von 20.000 auf 90.000 jährlich erhöht werden. Ich begrüße die deutsche Fachkräfteinitiative. Ich bin sicher, dass unser junger Talentepool eine Chance für die Entwicklung Deutschlands in der Zukunft ist. Weiteres Thema, ein Freihandelsabkommen. Seit 17 Jahren ringen die Länder bereits darum. Probleme gibt es bei Auto- und bei pharmazeutischen Importen, aber auch im Agrarbereich.
Als Bundeskanzler setze ich mich insbesondere für ein ehrgeiziges Freihandelsabkommen zwischen Indien und der Europäischen Union ein. Davon würden alle Seiten wirklich profitieren und es sollte unser Ehrgeiz sein, hier endlich voranzukommen.
Parallel findet die Asien-Pazifik-Konferenz in Neu-Delhi statt. Über 700 Wirtschaftsteilnehmer sollen sich vernetzen. Mit dabei die deutsche Firma Renus, die Logistiklösungen anbietet, wie in diesem neuen Hochregallager bei Delhi.
Wir durften in den letzten Jahren auf über 2000 Mitarbeiter wachsen, haben 70 Standorte. Und das zeigt schon, dass für uns als Familienunternehmen Indien eine Top-Priorität ist.
Beide Länder wollen unabhängiger von China werden. Auch dafür wollen sie enger zusammenarbeiten.
Die Bundesländer haben eine Einigung zur Asylpolitik gefunden. Die Ministerpräsidenten beschlossen auf ihrer Konferenz in Leipzig, dass der Druck auf die Herkunftsländer verstärkt werden soll, Migranten ohne Bleiberecht zurückzunehmen. Außerdem forderten sie den Bund auf, das geltende Recht auf europäischer Ebene konsequenter durchzusetzen. Solange das nicht funktioniert, sollen die Kontrollen an allen deutschen Grenzen fortgesetzt werden.
Letzter Tag der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig, Tag der Ergebnisse. Doch teils lagen Positionen weit auseinander von CDU und SPD geführten Länderchefs, vor allem beim Thema Migration. Die Länderchefs betonen aber Gemeinsamkeiten parteiübergreifend hinweg. So befürworten sie weiter Grenzkontrollen, um so die Zahl irregulär Einreisender zu reduzieren. Asylverfahren sollen beschleunigt und Familiennachzug beschränkt werden.
Deswegen ist das ein sehr, sehr gutes Signal. Man kann parteipolitisch über Grenzen zusammenarbeiten, auch in dieser aufgeregten Zeit, gerade bei diesem schwierigen Thema. Es gibt immer eine Kraft der Vernunft und oft ist sie bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.
Zurückweisungen an Grenzen hatten besonders unionsgeführte Länder gefordert. Das scheint aber nun vom Tisch.
Das ist ein Thema, das von der europäischen Ebene aus betrachtet und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs mit beantwortet werden muss mit dem Satz, so wird das nicht funktionieren. Und wir haben in Deutschland eine sehr breite Diskussion darüber. Wir haben stattdessen gesagt, dann konzentrieren wir uns doch sehr viel lieber darauf, dass das Dublin-III-Abkommen revitalisiert wird. Dass wir also zu dem zurückkehren, um was es wirklich geht.
Gemeint ist, dass die Staaten für das Asylverfahren bindend zuständig sind, in denen Geflüchtete zuerst in die EU eingereist sind. Das Beschlusspapier geht nun an die Bundesregierung. Im Dezember wollen sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten dann mit dem Kanzler treffen und nach Lösungen suchen.
Außerdem ging es bei der Ministerpräsidentenkonferenz auch um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ob der Rundfunkbeitrag wie geplant zum Jahreswechsel erhöht wird, ist noch offen. Die Entscheidung wurde auf Dezember verschoben. Beschlossen wurde eine Reihe von Reformen. Unter anderem sollen Spartenprogramme zusammengelegt und die Kosten für Sportübertragungsrechte gedeckelt werden. Außerdem wurden die Kriterien für Online-Angebote präzisiert.
Einige der Reformpläne waren besonders umstritten. Zum Beispiel der Vorschlag, das Kulturprogramm Dreisat ganz oder teilweise in Arte aufgehen zu lassen. Dennoch halten die Ministerpräsidenten weiter daran fest. Und auch anderswo soll im Programm gespart werden.
Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk moderner, schlanker und dabei auch zukunftsfest machen. Wir werden den Auftrag qualitativ aufwerten, aber wir werden auch, ja, quantitative Begrenzungen einführen.
Statt Tagesschau 24, ZDF Info Phoenix und ARD Alpha soll es künftig nur noch zwei Infokanäle geben. Statt Kika, Funk, ZDF Neo und ARD One nur noch drei junge Angebote. Und von den 73 öffentlich-rechtlichen Audioprogrammen sollen 20 eingestellt werden. In allen Fällen gilt, die Sendeanstalten müssen selbst entscheiden, was wegfällt. Die Ministerpräsidenten allerdings wünschen sich, dass Kika und Funk erhalten bleiben. In Kraft treten kann die Rundfunkreform erst, wenn die Landtage aller Bundesländer zustimmen. Keine Entscheidung gab es heute zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Diesen Punkt sieht der ARD-Vorsitzende kritisch und unterstützt zugleich grundsätzlich Reformen.
Die ARD teilt die Absicht der Länder, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukunftsfest aufzustellen. Da gehen ja auch Teile des Entwurfs in die richtige Richtung, auch wenn uns manche Regelung vor Herausforderungen stellen wird, aber das gehen wir an. Sicherlich wäre es hilfreich gewesen, wenn die Länder auch in der Frage der Anpassung des Rundfunkbeitrags zu einer Entscheidung gekommen wären. Wir werden jetzt schauen, was das für uns bedeutet, juristisch und inhaltlich. Aber auf jeden Fall wird die ARD ihren Weg der Erneuerung und der Reformen konsequent weitergehen.
Die Ministerpräsidenten wollen sich im Dezember erneut treffen, um dann zu entscheiden, ob der Rundfunkbeitrag erhöht wird. Gleichzeitig wollen sie auch das Verfahren zur Festlegung des Beitrags reformieren.
Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will bei der nächsten Landtagswahl in Baden-Württemberg Spitzenkandidat der Grünen werden. Der amtierende Ministerpräsident Kretschmann tritt im Frühjahr 26 nicht mehr an. Die Grünen regieren in Baden-Württemberg derzeit in einer Koalition mit der CDU. Wie im Bund hat die Partei auch dort schlechte Umfragewerte.
Punkt 12 Uhr heute Mittag die entscheidenden Worte. Ich mach's. Per Instagram verkündet Cem Özdemir seine Kandidatur mit schwäbischem Zungenschlag.
Jetzt kann's losgehen.
Bei einem Termin am Nachmittag sagt Özdemir dazu nur so viel.
Ich habe jetzt meine Bereitschaft erklärt, für dieses wunderschöne Land Baden-Württemberg als Ministerpräsident zu kandidieren.
Ihn will er 2026 ablösen, Winfried Kretschmann, der schon vor langer Zeit angekündigt hatte, dass er nach 3 Legislaturperioden nicht erneut kandidieren wird.
Er ist ein geborener Schwabe, er kennt Baden-Württemberg gut und ich glaube, er bringt alles mit, was man braucht, um Ministerpräsident in Baden-Württemberg zu werden.
Aufgewachsen ist Özdemir als Sohn türkischer Einwanderer im schwäbischen Bad Urach. 1994 zieht er für die Grünen in den Bonner Bundestag ein. Nach Stationen als EU-Abgeordneter in Brüssel und als Bundesvorsitzender der Grünen in Berlin wird Özdemir 2021 als Bundeslandwirtschaftsminister vereidigt. Nun will er wieder zurück nach Baden-Württemberg.
Er gehört auch innerhalb der Grünen zum realpolitischen Flügel. Das ist in Baden-Württemberg zentral, glaube ich. Er hat jetzt inzwischen Ministererfahrung. Das sind alles Punkte, die auf der Habenseite bei ihm stehen.
Die Chancen für einen weiteren grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg stehen derzeit allerdings schlecht. In Umfragen liegen die Grünen hier aktuell nur noch bei 18% und damit 16 Prozentpunkte hinter der CDU.
Der Jubel war groß, als mitten in der Corona-Krise vor 4 Jahren die Nachricht kam, Chemnitz wird 2025 Europas Kulturhauptstadt. Seitdem wurde in der sächsischen Stadt viel geplant. Heute stellten die Organisatoren das Programm vor. Ein Jahr lang werden den Besuchern hunderte Veranstaltungen und Projekte geboten. Von einem Meilenstein für Chemnitz ist die Rede. Doch auch die gesamte Region wird mit einbezogen.
Eine jahrhundertealte Bergbaugeschichte, Holz- und Textilhandwerk. Dafür steht Schneeberg im Erzgebirge. Als baldige Kulturhauptstadtregion Europas hoffen sie hier auch bundesweit, gar international bekannt zu werden. Diese Journalistin aus Italien, die bereits viele Europastädte bereist hat, ist schon mal beeindruckt. Das ganze Handwerk, das ich hier gesehen habe, ist für mich eine Hoffnung für Europa, dass man sich diese Tradition bewahren kann. Schneeberg ist eine von 38 Gemeinden und Städten in Sachsen, die gemeinsam mit Chemnitz Kulturhauptstadt im kommenden Jahr werden. See the Unseen, also das Ungesehene sehen, entdecken, wird das Motto lauten. Die Tanzperformance heute ein Vorgeschmack auf die mehr als 1000 Projekte, Festivals und Ausstellungen, die ab 18. Januar folgen werden. Teils grenzüberschreitend, etwa mit Polen und Tschechien. Zum Beispiel ein Kunst- und Skulpturenweg, eine Pflanzenaktion. Mehr als 600 Freiwillige, sogenannte Volunteers aus der Region, arbeiten schon jetzt mit.
Es ist was ganz Besonderes, dass diese Kulturhauptstadt zu leben scheint, schon in der Vorbereitung davon, dass die Menschen mitmachen können, dass es eine gesellschaftliche Bewegung ist, die Menschen mitreißt.
Das Besondere ihrer Region weiter in die Welt hinaustragen. Darauf hoffen Chemnitz, Schneeberg und die anderen Orte. Heute ist es erstmal das 400 Seiten dicke Programmheft für die Kulturhauptstadt Europas 2025.
Für ihn hier ist es gleich die Premiere. Christian Wück, der 51-Jährige, steht zum ersten Mal als Bundestrainer der Frauennationalmannschaft an der Seitenlinie. Im Londoner Wembley-Stadion spielt das DFB-Team gegen Europameister England. Für den Anfang also direkt ein Klassiker. Verzichten muss der neue Trainer auf etliche Stammspielerinnen der vergangenen Jahre.
Hier kommt es zur Neuauflage des EM-Finals von 2022. Das Wembley-Stadion in London ist dieses Mal allerdings nicht ausverkauft. Immerhin, es werden rund 55.000 Zuschauer erwartet. Eine großartige Kulisse für die Premiere von Neubundestrainer Christian Wück.
Wenn man da rausgeht und ist nicht nur Zuschauer, sondern dann noch verantwortlicher Trainer, das ist natürlich, ja, kriegt man Gänsehaut.
Nach den Rücktritten von erfahrenen Spielerinnen wie Pop, Hegering und Froms setzt Wück auf ein stark verjüngtes deutsches Team. Gegen England feiert die Leipzigerin Giovanna Hoffmann ihr Debüt im Sturm. Der Gegner, das Team von Serena Wiechmann, ist aktuell Europa- und Vize-Weltmeister. England also ein echter Härtetest, 8 Monate vor Beginn der EM in der Schweiz.
Ja, wir müssen mutig sein, wir dürfen uns nicht verstecken, wir wollen auch Ballbesitzphasen haben. Wir wollen unsere Fähigkeiten, unsere Talente auf dem Platz sehen. Und wenn wir mutig sind und als Mannschaft fungieren, dann schaffen wir das auch.
Bislang haben alle Bundestrainer der Frauenfußballnationalmannschaft das Auftaktspiel gewonnen. Ein Sieg im Fußballtempel Wembley dürfte Christian Wück den Einstieg erheblich erleichtern.
Und hier die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 26. Oktober.
Zwischen dem Hoch über Osteuropa und dem Tief über Frankreich strömt weiter milde Luft zu uns. Heute Nacht bleibt es trocken. Regional breiten sich wieder Nebel- und Hochnebelfelder aus. Die halten sich morgen vor allem an der Donau, in der Oberpfalz, aber auch ganz im Norden auf den ganzen Tag über. Am sonnigsten wird es in der nördlichen Mitte und in den Hochlagen im Süden. Heute Nacht im Rheinland noch 12, im Bayerischen Wald 2 Grad. Morgen im Dauergrau nur 10 bis 12, mit Sonne bis zu 22 Grad. Am Sonntag von Westen und Nordwesten bis in die Mitte viele Wolken und örtlich Regen, sonst abseits von Nebel oft Sonnenschein. Montag und Dienstag teils freundlich, teils trüb, dann im Norden etwas Regen.
Gegen 21.20 Uhr fragen die Tagesthemen mit Julia Nihari-Kasen in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels nach den Auswirkungen der Rundfunkreform. Und wir berichten über eine historische Entschuldigung der amerikanischen Regierung für den Missbrauch indigener Jugendlicher. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.